Also meine Frage an euch ist erstmal, wie geht es dir? Wie geht es euch? Ich erzähle euch ganz am Anfang ein kleines Beispiel. Da trifft eine Frau mit 3 Kindern einen Jugendfreund in der Stadt. Lange haben sie sich nicht gesehen. Boah, sagt der Herr, was siehst du fertig aus? Sie sagt, ja, schlecht geschlafen, blöd geträumt, Schmerzen im Knie. Kinder sind 5-mal wach geworden heute Nacht und du fragst mich, wie es mir geht? Dann sagt er, hallo, vielleicht solltest du mal etwas eher ins Bett gehen. Vielleicht solltest du auch ein bisschen Sport machen wegen deines Knies. Oder mal ein Machtwort mit deinen Kindern reden. Kann ja im Leben nicht immer um Kinder gehen. Was sagt die Frau wohl? Sag, weißt du was? Du verstehst gar nichts. Dich habe ich heute echt nicht gebraucht. Weißt, ich frag dich mal, wie geht's dir eigentlich oder wie geht es mir heute mit dir? Wie geht es mir heute mit dir? Also, mir geht es so, dass ich mich freue, dass ihr da seid. Das kann ich sagen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt wegen des Themas. Dieser Mensch war doch nur auf sich selber fixiert, in seinen eigenen Vorstellungen und hatte seine Lösung sofort für den anderen. Auf sich selber fixiert sein. Ich habe gedacht, geht es in unserer Beziehung mit Gott? Geht es da uns manchmal auch so? Herr, was kannst du für mich tun? Du bist ja gut, du vergibst, du verstehst mich. Hast du schon mal die Frage an Gott gerichtet? Gott, wie geht es dir heute mit mir eigentlich? Fakt ist, dass Gott Gefühle hat. Es gibt ja so tolle Bücher, so gerade für Männer und Frauen, ne? Wie Männer sind Frauensache. Das Buch habe ich sogar auch im Schrank stehen. Oder warum Frauen nicht Auto fahren können und so. Man macht so alles Mögliche, um den anderen gut zu verstehen, oder? Und es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich Gedanken machen, den anderen zu verstehen. Und sie verzweifeln tatsächlich an den Handlungsweisen von Politikern, von Freunden, von Chefs. Sie können deren Benehmen, deren Entscheidungen überhaupt nicht nachvollziehen, trotz vieler Bemühungen. Sie können es nicht verstehen, was gemacht wird, wie entschieden wird. Und ich glaube, dem einen und dem anderen geht es heute auch in der Politik so. Und das kann man merken, wenn man so am Tisch sitzt, mit Freunden redet. Jeder hat so eine andere Meinung zu Entscheidungen und was alles verkehrt gelaufen ist, was hätte besser laufen können und was können wir in Zukunft alle ganz gut machen. Ja, wenn man sich einlässt auf den anderen, auf eine Beziehung, auch politisch gesehen, dann darf ich ja meine Meinung haben. Und in einer Beziehung, das haben wir ja auch gelernt, dürfen ja auch Leute unterschiedliche Meinungen haben. Und ich habe gedacht, in meiner Beziehung zu Jesus Christus habe ich mich auf ihn eingelassen und er hat manchmal eine andere Meinung als ich. Und vieles habe ich nicht verstanden, wo er eine andere Meinung hat, bin ich ehrlich. Ich weiß einerseits, dass er mich liebt und doch weiß ich auch, was Pastor Kai letzten Sonntag gepredigt hat. Das stimmt, das habe ich auch erlebt. Als junger Christ habe ich gedacht, muss ich Angst vor Gott haben? nachher mache ich irgendwas, was ihm nicht gefällt. Dann war mein Schreckensbeispiel immer Ananias und Sapphira. Wenn ich nicht ganz aufrichtig war, werde ich in meiner Gemeinde damals in Flensburg, werde ich jetzt tot umfallen. So alles wollte ich ja auch nicht immer offen darlegen, wie ich empfunden habe. Ja, dann war ich wieder beruhigt. Gott gibt das Wollen und das Vollbringen. Hat ja alles für uns bereits getan. Dann wiederum, wir sollen unsere Errettung mit Furcht und Zittern suchen. Muss ich mir jetzt meine Errettung erarbeiten? Könnt ihr verstehen, was das gefühlsmäßig mit uns macht? Weil ja die Gesamtaussage der Bibel ist Wahrheit, aber da sind so viele einzelne Aussagen und man steht da plötzlich und sagt, man kann sich nicht entscheiden, wer ist Gott jetzt? Ist er der liebende Gott oder ist er der strafende Gott, der verstehende Gott? Wer ist er denn? Der Geist von Jesus Christus verändert uns. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, er verändert uns. Dann sagst du, oder vielleicht stellst du dir die Frage, und werd doch mal praktisch, wie macht er das? Wie verändert er mich denn jetzt ganz praktisch? Moment, er gibt das Wollen und das Vollbringen, ist ja prima. Das Wollen und das Vollbringen, jo, das ist ja toll, dann muss ich keine Verantwortung mehr übernehmen, oder? Das ist doch, hört sich doch gut an. Ja, okay, er trägt die Verantwortung für mich? Ja, für meine geistliche Erziehung? Jein. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. Bei meinen Eltern war das ja so. Sie haben ja für meine Erziehung die Verantwortung getragen, oder? Haben sie. Und ich hatte aber eine Möglichkeit, schon als kleiner Säugling, als kleines Baby, hatte ich ja schon eine Möglichkeit, eine Reaktion zu zeigen auf die Aktion meiner Eltern. Ich konnte sie, die Erziehungsmaßnahme, als gut annehmen oder ich konnte auch bocken und schreien und dagegen ausschlagen. Vielleicht ging dann die Erziehungsmaßnahme noch weiter, aber das ist bei jedem unterschiedlich gewesen. Bequemer ist es ja manchmal nicht zu erziehen, muss ich sagen. Aber es ist nur für eine Zeit gut, dann kommt der Schlag zurück. Also habe ich mir gefragt, ist es mit meiner Beziehung zu Gott nicht auch so? Erzieht er mich als sein Kind, wenn ich eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe, neu geboren bin, sozusagen geistlicher Säugling bin, erzieht er mich dann nicht auch? Wenn ich in Hebräer 12, Vers 5 lese, dann steht da, ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Okay, Zurechtweisung. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als sein Kind annimmt. Als ich habe mich mit 6 Jahren für Jesus Christus entschieden, da habe ich noch gedacht, dass mein Gott im Himmel mir Krankheiten schickt und mit Strenge und Zucht, dass er die ganzen schrecklichen Sachen, wo Menschen drunter leiden, dass er mir das gibt. Dann habe ich aber gelernt, dass er uns anders entzieht. Da komme ich auch noch drauf. Also heißt es hier, wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und darf auch mal streng bestraft werden. Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Also es gehört mit dazu, dass wir eine Veränderung erleben. Erziehung heißt ja Konfrontation mit meinem Willen und mit dem Willen der Eltern, oder? Das ist Erziehung. Oder vorbildliches Verhalten. Okay, also Gott möchte uns schon erziehen. Nach bestem Wissen und Gewissen haben unsere leiblichen Eltern uns erzogen. Das steht in Vers 10. Nach bestem Wissen und Gewissen haben sie uns erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Dann steht da auch noch, wie gut. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird. Strafe tut weh. Ne? Ich sagte, Gott straft nicht mit Krankheit, aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Das ist doch schon mal Hoffnung. Wer nämlich auf diese Art und Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Das heißt, eine erfolgreiche Erziehung hat etwas damit zu tun, dass ich erkannt habe, es ist gut, das zu tun, was Gott mir vorgibt. Und damit verbunden ist ein innerer Friede. Keine schlaflosen Nächte mehr, keine Unruhe, ein innerer Friede. Also Erziehung, ein wichtiger Punkt. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Und wer Kinder hat, weiß, wie schwierig Erziehung heute ist. Eltern müssen sehr vorsichtig sein. Unsere Kinder haben uns das erzählt. Wir haben ja 7 Enkelkinder. Sie sagen, es ist alles nicht mehr so einfach, Mama, heute. Wir können nicht mehr das machen, was wir wollen. Wir dürfen nicht mal sagen, wir haben den Kindern Klaps auf den Po gegeben. Weil die erzählen das im Kindergarten alles und schon haben wir das Jugendamt auf dem Hals. Es ist nicht so, dass wir frei sind. Wir müssen heute vorsichtig sein, ob wir mit unserem Kind in die Badewanne gehen, was für uns früher ganz selbstverständlich war. Aber dieses, was man Menschen und Eltern unterstellt, das ist heute wesentlich mehr als das, wie man früher damit umgegangen ist. Da war sowas normal. Die Veränderung durch den Geist, durch den Heiligen Geist, ist also eine Erziehung. Und nochmal, wie geschieht es? Wie geschieht diese Erziehung? Zuerst einmal durch Gottes Wort. Das steht in 2. Timotheus 3,16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also, Gottes Wort sagt, wie wir uns verhalten können und wir können reagieren. Der eine sagt, ja, das mache ich. Der andere sagt, nein, will ich nicht. Dürfen wir. Und dann kommt etwas, einige, die mich viele Jahre kennen, die wissen, dass es ein Lieblingsvers von mir ist, ein Lieblingsvers, der nicht immer Freude macht. In Römer 12, Vers 2, da steht, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch. Das ist mein Anteil an der Erziehung, indem ich dem Wort Gottes mehr glaube als meinen Gedanken und indem ich danach handle. Das heißt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, also eures Denkens, auf das ihr prüfen mögt und prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ich festgelegt bin in meinem Denken, wenn ich weiß, wie ich denken will und wenn es mich ärgert, was Gott mir sagt, das kann ja passieren, ne? Dann geht es mir nicht gut. Dann will ich nichts verändern. Und ich habe immer gepredigt in den ganzen Jahren hier, wenn du dich veränderst und gemäß Gottes Willen veränderst, geht es dir schlecht. Weil, sagen Leute, oh, das geht mir doch gut. Nein, in diesem Veränderungsprozess, in dieser Konfrontation mit Gottes Wort, sind deine Gefühle nicht immer gut. Sie sind nicht immer gut. Gott möchte uns umwandeln und in Römer 12 wird das Wort, Römer 12, Vers 2, wird das Wort Metamorpho benutzt im Urtext und da steht, Metamorpho bezieht sich auf die Vorstellung der Verwandlung auf einen inneren, unsichtbaren Vorgang in den Christen. Versteht ihr? Ein innerer, unsichtbarer Vorgang. Am Ende wird er sich nach außen hin zeigen. Es kommt das raus, was hier drin ist. Aber zuerst einmal ist das ein innerer, unsichtbarer Vorgang in den Christen. Gottes Wort und mein entsprechendes Handeln verwandeln mich. Also möchte ich euch heute, das war so ein bisschen Vorgeplänkel, ich möchte euch heute ein Beispiel aus der Bibel mitgeben, was vielleicht sogar für Eltern eine Hilfe ist in der Kindererziehung. Wir haben manche Dinge davon angewandt in unserem Leben und unsere Kinder sagen heute, das war nicht schlecht. Aber vielleicht kriegt ihr das nachher noch ein bisschen mit. Das heißt nicht, dass ihr das machen müsst. Ja, wir haben ja alle freie Wahl, aber es geht um Jona. Jona und der Auftrag Gottes, der ihm so ganz und gar nicht gefällt. Die Konfrontation mit seinen Gefühlen. Ne? Eine mögliche Situation, die wir auch schnell mal erleben könnten. Wer war Jona? Jona, der Name Jona, was bedeutet er? Der Name Jona bedeutet die Taube oder der Friedliebende. Das finde ich sehr interessant. Und Jona identifizierte sich damit, weil er wollte, dass sein Volk, das Volk Israel, Frieden hatte. Und er war bekannt als der Prophet, der Frieden auch prophezeite. Man nannte ihn auch den Friedenspropheten. Unter Jerobeam dem Zweiten, das war 793 bis 753 vor Christi. Und in dem Buch Jona hören wir nichts von der Geschichte Israels in erster Linie. Wir hören und lesen über den Veränderungsprozess von Jona, die Konfrontation mit seinen Vorstellungen und mit Gottes Vorstellung, mit seinen Gefühlen und mit Gottes Gefühlen. Ich sagte schon, Gott hat Gefühle. Denk mal an Mose, nur mal kurz einfügen. Als Mose nicht nach Ägypten gehen wollte zum Pharao, hat Gott ihm das bestimmt 4-5 Mal gesagt, du kannst, und alle Ausreden hat er nicht akzeptiert. Am Ende wurde Gott zornig mit Mose. Ist das ein Gefühl, Zorn? Ja, Gott hat wirklich Gefühle. In Jona 1, Vers 1 steht, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Rufe aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit steigt bis zu mir hinauf. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Also einmal wichtig, Jona wird von Gott berufen, der assyrischen Hauptstadt Ninive Buße zu predigen. Die Assyrer waren die am meisten gefürchteten Feinde Israels. Sie protzten durch zahlreiche grausame Gewaltakte mit ihrer Macht vor Gott und der Welt. Wenn ihr mal in Nahum reinguckt, Nahum 1 bis 3, das kann ich jetzt alles nicht lesen, dann seht ihr, was für Grausamkeiten die Assyrer verübt haben. Also Götzendienst, Prostitution, sie haben wirklich die hilflosen Menschen ausgebeutet. Alles das haben die Assyrer gemacht. Sie waren sehr, sehr gefürchtet. Und nun sollte Jona zu diesen gefürchteten Assyrern als Friedensprophet, hallo, das war also nicht das, was er wollte. Das passte auch nicht zu ihm. Es passte nicht zu seinem Namen und es passte auch nicht zu ihm, weil er wollte doch nicht Frieden für seine Feinde. Also wenn Frieden, bitteschön, für mein Volk, aber doch nicht für meine Feinde. Wenn ich bekannt bin für etwas, dann wehre ich mich innerlich, wenn ich was anderes machen soll. Ich gebe euch mal ein ganz kleines Beispiel. Werner und ich, wir hatten früher Spaß daran, Geschenke selber zu basteln und sie zu verschenken. Dann habe ich sie schön eingepackt. Ne? Wir haben, damals war das modern, wir haben so Holzsachen gemacht. Elli kann sich vielleicht noch daran erinnern, Elefanten aus Holz ausgeschnitten als Kindergarderoben und so weiter. Dann haben wir sie richtig schön verpackt und verschenkt. Als ich dann irgendwann mal so viel Arbeit hatte, weil wir hatten ja auch 3 Kinder, und das erste Mal in meinem Leben das Angebot eines Geschäftes angenommen habe, ein Geschenk einzupacken am Packtisch, da ging es mir schlecht. Ich hatte das Gefühl, ich verliere meine Identität. Weil ich war auch bekannt dafür, dass ich Sachen immer nett einpacke und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich ein Geschenk verschenkt, was man am Packtisch in einem Kaufhaus eingepackt hat. Könnt ihr das nachvollziehen? Das war so ungewohnt. Ich fühlte mich überhaupt nicht gut dabei, obwohl das völlig in Ordnung ist, sich da ein Geschenk einpacken zu lassen. Und wir alle haben ein Bild von uns, wie wir sein wollen. Und wir streben dieses Bild an. Und wenn dann etwas geschieht, was so gar nicht in unsere Vorstellung hineinpasst, dann fühlt es sich schlichtweg nicht richtig an. Vielleicht fand Jona es auch gerecht, so grausam, wie es in Ninive herging. Er fand es gerecht, dass das Volk endlich mal eine Strafe bekam. Es war richtig, dass sie bestraft werden für ihr böses Handeln. Und insofern wehrte er sich so sehr dagegen, dass er nun Buße predigen sollte. Ja, der sagt auch irgendwo mit anderen Worten, versteh doch Gott, wie es mir geht. Ich komme nicht klar mit dir, weil ich ja weiß, du wirst dann wieder gütig sein und irgendwo finde ich das nicht richtig. Ich finde es einfach nicht richtig, wenn du den Feinden vielleicht möglicherweise auch noch nachgehst und ihnen vielleicht sogar noch vergibst. Du hast jetzt einen Wunsch an mich, Gott, und ich fühle mich richtig schlecht dabei. Verstehe doch einfach, wie es mir geht. Jona will nicht nach Ninive und er haut ab. Und das Einzige, was er wollte, war weit weg von diesem Auftrag, weit weg von diesem Gedanken, weit weg von dem, was er machen sollte und was er eigentlich wusste, was er machen sollte, aber weit weg davon. Und nun verstehen wir Gott. Er leitet jetzt einen unfreiwilligen Veränderungsprozess ein. Ihr kennt es alles, das wiederhole ich nur für die, die Jona noch nicht kennen. Also es kommt halt tatsächlich ein bisschen Wind auf, die Leute auf dem Schiff schreien ganz fürchterlich. Jona nimmt nicht mehr so richtig wahr, was um ihn herum geschieht. Die Wahrnehmung ist ja dann auch eingeschränkt, ne? Wenn man wegläuft vor Gott, tatsächlich die Wahrnehmung ist tatsächlich dann eingeschränkt bei uns, wenn wir uns auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung machen. Nun droht das Schiff zu zerbrechen. Alles durch die Entscheidung von Jona. Man muss sich das mal überlegen. Ne? Die Entscheidung von Jona war nicht nur seine Privatsache. Sein Denken und seine Flucht brachte ein ganzes Schiff in Schwierigkeiten. Und Gott ist es nicht egal, in welche Richtung wir gehen, ob wir nach Ninive gehen, also in seine Richtung, oder ob wir nach Tarsis gehen, in die entgegengesetzte Richtung. Er wird immer wieder erzieherisch eingreifen, um unser Gebiet zu erweitern. Und Gott lässt durchaus auch mal ein bisschen Wind aufkommen und baut ein bisschen Druck auf, aber hat Jona nicht geschlagen. Ihn auch nicht krank gemacht und ihm auch nicht die Beine gebrochen. Und Jona weiß in seinem Innern, dass er auf der Flucht ist. Und das ist das erste Mal, dass Jona merkt, oh Scheibenkleister, mein Verhalten hat jetzt Folgen. Und er sagt es der Mannschaft, dem Kapitän. Es ist auch gut, dass wir uns diese Frage gefallen lassen. Ja, habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Das dürfen wir uns schon fragen. Und man darf sich auch fragen, wie geht es denn jetzt der Schiffsbesatzung? Wie geht es dem Rest des Schiffes, weil ich in die verkehrte Richtung laufe? Und Jona erkennt, um meinetwillen sind diese Folgen entstanden. Wir sind jetzt in einem Sturm. Und er sagt, werft mich über Bord, bitte. Und er denkt jetzt tatsächlich in diesem Fall nicht nur an sich, sondern er übernimmt Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für die anderen. Und jetzt denke ich so, diese Mannschaft, muss man sich vorstellen, wie geht es dieser Mannschaft jetzt mit Jona? Wie geht es dieser Mannschaft jetzt mit dem, was Jona fordert? Werf mich über Bord! Hallo, welcher Kapitän wirft ein Besatzungsmitglied ins Wasser? Das geht gegen jede Erziehung. Könnt ihr das nachvollziehen? Der Kapitän hat doch keine Lust, ein Besatzungsmitglied ins Wasser zu werfen. Die Mannschaft, nein, sie wollen Jonah nicht über Bord werfen. Das können wir nicht. Das bringt ganz schlechte Gefühle. Ich habe manchmal habe ich in meiner Dienstzeit als Pastor, habe ich manchmal damit zu kämpfen gehabt, dass ich Menschen, ach, ich wollte nicht, dass sie die Folgen ihres Handelns tragen. Ich wollte ihnen das Leben so gerne leicht machen. Ich wollte ihnen so gerne helfen. Wir sind barmherzig. Ich kann diese Mannschaft so gut verstehen, dass sie sagen, nein, Jonah, wir wollen dich doch nicht über Bord werfen. Aber manchmal ist es notwendig, dass derjenige die Folgen seines Handelns trägt. Und Jonah musste über Bord geworfen werden. So ist es auch bei Kindern. Wir müssen es aushalten, dass unsere Kinder manchmal die Folgen ihres Handelns tragen. Wir müssen es auch aushalten in unserer Welt, dass wir die Folgen unseres Handelns tragen. Es sei denn, wir verändern was, sei es Klima oder wer weiß was. Das sind Folgen unseres Handelns. Wir wissen dann ja, dass Jonah die Fischbaucherfahrung macht. Und dass er dann in dem Bauch des Fisches Gott als Retter erkennt und anerkennt. Und dann, nachdem Jonah so ein bisschen nachdenklich geworden war, durfte er wieder aus dem Maul des Fisches herausspringen. Wenn ich sage, alles war Vorgeschichte, ist es nicht ganz richtig. Aber der Hauptpunkt kommt noch. Zuerst einmal dieser Ringkampf Jonas mit Gott. Und ich glaube, dass wir alle Situationen kennen, wo wir diesen Ringkampf mit Gott gekämpft haben. Was willst du, Herr? Und was will ich? Und dann ist Gott gut. Er gibt Jona eine zweite Chance. Gott wiederholt in Kapitel 3, Vers 1, könntet ihr nachlesen, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal. Gott wiederholt den Auftrag. Er gibt Jona eine zweite Chance. Und jetzt ist Jona bereit, aber er ist noch nicht am Ende seiner Veränderung. Er sagt, okay, dann mache ich es eben. Nicht aus vollem Herzen, aber dann mache ich es eben. Er geht nach Ninive, er predigt den Untergang, soll er ja machen. Und was machen die Ninivianer? Sie kehren von ihren bösen Werken um. Der König befiehlt Buße, das ganze Volk, einschließlich der Tiere, alle jammern, alle tun Buße. Das war nicht zu fassen, aber Jona hat es ja gewusst. Er hatte es gewusst. Und ist das jetzt nicht ein Grund zum Jubeln? In Kapitel 4, Vers 1 steht, ob Jona gejubelt hat. Es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Man muss sich da mal diesen inneren Konflikt nachspüren, den Jona hatte. Gottes Güte macht ihn zornig. Was missfiel ihm denn? Er war gekommen, ja, als Prediger des Gerichts, was er eigentlich nicht wollte. Ja, und wenn schon als Prediger des Gerichts, dann soll auch Gericht bitte schön kommen. Auf jeden Fall bei seinen Feinden. Er musste ja dahin, sonst wäre er umgekommen. Das hat er auch schon gespürt. Gott lässt mich ja nicht los. Aber wenn man so etwas predigt, will man auch schließlich sehen, dass Gericht kommt. Und sogar diesen kleinen Genuss nimmt Gott ihm. Wie steht man denn da als Prophet, wenn Gnade kommt? Und zwar Gnade für die Heiden. Ich will, dass mein Volk Frieden hat. Ich will, dass es mir gut geht und meinem Volk, aber nicht meinen Feinden. Siehst du, sagt er dann zu Gott, ich wusste es doch, du bist gnädig. Wie stehe ich jetzt da? Weißt du jetzt, weshalb ich nach Tarsus fliehen wollte? Ich kann das nicht ertragen. Für meinen Selbstwert ist das jetzt gar nicht gut. Ich habe gewusst, dass ich da nicht auftrumpfen kann als Gerichtsprediger. In meinem Volk hätte ich viel mehr Ansehen mit einer Friedensbotschaft. Ist doch alles vergebliche Liebesmüh. Ich will nicht mehr leben. Ich bade in Selbstmitleid. Ich kann das nicht mehr aushalten. Gottes Güte geht Jona viel zu weit. Und Jona konnte es nicht aushalten. Lieber wollte er sterben. Lieber wollte er sterben, als dass er seine eigenen Vorstellungen aufgeben musste. Er wollte das nicht aushalten, dass Gott gut ist und gnädig ist. Und nun kommt diese absolut besondere, spezielle Lernerfahrung von Gott. Und die finde ich so wunderbar. Er lässt sich ja immer so viel einfallen, um zu uns zu reden. Das habe ich schon festgestellt. Jona ärgerte sich über Gott, er war voller Zorn und sagte noch, Herr, habe ich das nicht geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliegen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Lass es besser für mich, als weiterzuleben. Kann deine Güte nicht aushalten. Wann wollte Jona nicht mehr leben? Weil es nicht nach seinem Plan und seinen Vorstellungen ging. Und Leute, dieses müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. In unserem Leben geht es nicht nach unseren Vorstellungen und nach unseren Plänen. Manchmal vieles, ja, aber nicht immer. Er, der für sein Volk Jona der Friedensprediger war, musste mit ansehen, dass ein sündiges Volk auch Gnade von Gott bekam. Und jetzt machte sein Leben keinen Sinn mehr. Die Frage muss man sich natürlich stellen, wann hätte es denn bei Jona Sinn gemacht, nach Ninive zu gehen? Nur dann, wenn die Stadt in Flammen aufgegangen wäre. Dann wäre er ja der Mann für Israel gewesen und gegen seine Feinde. Und Gott fragt ihn auch noch, Jona, ist es denn recht, von dir wütend zu sein? Jona, ganz im Ernst, ist es richtig, dass du sauer auf mich bist? Ist es richtig, dass du mich anklagst? Er fängt einen Dialog mit Jona an. Und so manchmal denke ich, wir sind auch in einem Dialog mit unserem Gott und dürfen das sogar. Und Gott hält es auch tatsächlich aus. So interessant, wie er mit Jona umgeht. Ist es richtig, dass du so wütend bist, Jona? Jona sagt, ich hau ab. Kann ich mir nicht. Doch, ich will es sehen, was passiert jetzt hier. Verlässt Ninive. Und östlich der Stadt macht er sich ein Laubdach. Meine Güte, es war auch wirklich heiß. Er setzt sich dort in den Schatten. Und nun will er beobachten, was mit der Stadt passiert. Jetzt will ich doch mal sehen, was jetzt passiert und was Gott macht. Ja, nun kommt die einzig gute Sache. Es war ja so heiß und er hat sich dieses Schattendach gebaut und Gott, der Herr, ließ eine Rizinusstaude über Jona hochwachsen. Sie sollte ihm noch mehr Schatten geben und seinen Missmut vertreiben. Ist aber, wie ist Gott denn? Seine Erziehung ist, das ist so köstlich. Jetzt kriegt er Schatten von Gott. Erstmal komm, ein bisschen Schatten, ruh dich mal ein bisschen aus. Sie sollte seinen Missmut vertreiben, so steht es da tatsächlich in Vers 6. Gott lässt diesen Rizinus wachsen und er nimmt sich die Zeit, in dieser kritischen Situation nimmt er sich die Zeit, sich mit Jonas Missmut auseinanderzusetzen. Hat er da eigentlich Zeit für? Er hat sich die Zeit wohl genommen. Ist doch gerade Erweckung in Ninive. Einschließlich der Menschen und der Tiere, alle schreien sie und tun Buße. Nein, Gott macht Jona jetzt einmal erstmal glücklich. In seinem ganzen Gefühlschaos. Und endlich kommt eine positive Reaktion von Jona. ich habe Schatten. Ob Jona wohl das Wunder bemerkte, dass ein Rizinus zack, 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 zack so schnell hochgewachsen war? Er sah nur sich, Schatten, gut, okay, kann ich erstmal ausruhen. Doch am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, ließ Gott einen Wurm die Wurzeln des Rizinus zerfressen und die Staude wurde welk und dürr. Und als die Sonne dann aufging, dann kam noch ein glühend heißer Ostwind, ne? Und die Sonne brannte Jona so auf den Kopf, dass er erschöpft zusammenbrach. Und wieder, er wünschte sich natürlich, was wünschte er sich? Zu sterben. Das war immer seine Fluchtreaktion. So, denn wünschte er sich zu sterben und seufzte, wenn ich doch nur tot wäre, das wäre besser als weiterzuleben. Ja, Gott bestellte einen Wurm, der sticht den Rizinus und der geht ein. Und Jona bekommt einen Sonnenstich. Und dann fragt Gott Jona wieder, ne? Zuerst einmal hat er gefragt, ist es richtig, dass du so zornig bist? Ja, sagt Jona, das ist alles richtig. Und jetzt fragt Gott in Vers 9, ist es recht von dir, wegen der Rizinusstaude so zornig zu sein? Und Jona sagte, mit vollem Recht bin ich wütend, am liebsten wäre ich tot. Ich versuche das so nachzuvollziehen, wie Jona empfindet. Ja, es ist richtig, ich empfinde richtig. Und das, was du machst, ist falsch. Jona ist total schlapp und schwach. Ja. Wisst ihr was? Viele Krankheiten, die man nicht diagnostizieren kann, wo Menschen so schlapp sind und so erschöpft, das sind oftmals, bitteschön, nicht immer, nein, aber es ist oftmals Menschen, die deren eigene Vorstellung zerbrochen sind, wo sie etwas leben müssen, was sie nie so leben wollten, wo sie andere Vorstellungen hatten und dann kommt es anders im Leben. Und dann sagt der Körper, ich kann nicht mehr. Man will dann nicht immer gleich sterben, aber der Körper ist einfach nur schlapp. Ermattet. Und dann sagt Gott zu ihm, weißt du was, Jona? Weißt du, ich möchte dir einfach mal zeigen, wie es mir geht. Du hast jetzt gesagt, wie es dir mit mir geht. Du bist sauer auf mich. Du findest das nicht gut, dass ich gnädig bin. Du hast mich beschimpft. Du bestehst auf deiner Meinung. Ich will mal versuchen, dir zu sagen, wie es mir gerade geht. Und in Vers 10 steht dann, der Herr entgegnete, weißt du was, du hast dich mit dieser Staude keinen Augenblick abmühen müssen. Nichts brauchtest du für sie zu tun. In einer Nacht ist sie gewachsen und in der nächsten ging sie zugrunde. Trotzdem hättest du sie gerne verschont. Um deinetwillen, weil du Nutzen davon gehabt hättest. Ich aber, und das, was mutest du mir zu? Ich sollte Ninive nicht verschonen, diese große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut und Böse nicht unterscheiden können und dazu noch so viele Tiere. Wisst ihr, ich spüre, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich spüre diese Not Gottes und die Liebe Gottes zu uns Menschen, auch die Liebe Gottes zu den Menschen, die noch nicht errettet sind. Und ich glaube, manchmal haben wir auch Gottes Herz nicht verstanden. Wir dürfen, natürlich darf es uns gut gehen. Natürlich dürfen wir Schatten haben und uns erfreuen an den guten Dingen im Leben. Aber Gott sagt auch, guck doch einfach auch mal mein Herz, Jona. Gott lässt sich alles gefallen. Er lässt sich das gefallen, dass Jona zornig ist. Doch irgendwann sagt er, ich muss jetzt mal sagen, Jona, wie ich mich fühle. Er lässt ihn gefühlsmäßig so etwas wie Trauer erleben für eine Sache, die so kurzlebig war. Der Rizinus brachte ihm eigentlich Freude, gute Gefühle. Ich und mein Rizinus, oh, hab ich Schatten. Wir sind verbunden miteinander, der Rizinus und ich. Aber du bist jetzt betrübt, Jona. Du hast sie noch nicht mal großgezogen. Was ist mit mir, Jona? Guck mal, was du empfunden hast, das empfinde ich auch. 120.000 Menschen zugrunde gehen lassen? Soll ich da nicht Trauer empfinden? Gott schafft Jona ein Erlebnis, wo er nachempfinden kann. Gott schafft uns Situationen, wo wir Gottes Gefühle nachvollziehen dürfen. Denn da, wo wir Gefühle nicht haben, bewegen wir uns nicht in die richtige Richtung. Unsere Gefühle sind der Antreiber, der Motor unseres Handels. Das müssen wir wissen. Deshalb darf man auch mal über Gefühle reden. Da, wo ich etwas selber empfinde, da setze ich mich in Bewegung. Da, wo ich etwas nicht empfinden kann, da weiß ich etwas nur in meinem Kopf. Und das bewirkt gar nichts. Das ist nur eine Information. Deshalb, sich in den anderen hineinzuversetzen, in den Schuhen des anderen ein wenig zu gehen und zu spüren, wie sich das anfühlt, das ruft eigentlich ein ganzheitliches Erleben hervor. Und das hilft uns zu verstehen. Es gibt so einen Spruch, wenn du nicht 3 Monate in den Mokassins des anderen gegangen bist, dann urteile nicht über ihn. Es ist gut, wenn wir lernen, einander zu verstehen. Gottes Erziehungsmethode ist, er stellt eine Frage, er bringt Jona zum Nachdenken, lässt sich von seiner Rebellion nicht abhalten. Von seinem halbherzigen Bekenntnis. Er schafft ihm eine neue Lernerfahrung, wo Jona in Gottes Rolle eintauchen kann und selbst erleben kann, wie schmerzhaft Verlust ist. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Gottes Schmerz empfinden können, wobei das nicht leicht ist, das kann ich euch sagen, weil ich manchmal das so erleben durfte. Gottes Schmerz über das, wenn er Menschen verloren hat. Ich finde dieses Verhalten von Gott grandios. Wir haben in unserer Familie ab und zu mal Rollentausch gespielt. Unsere Kinder, sie lieben das. Aber ich sag euch, was passiert ist. Also wir haben dann gesagt, ich bin jetzt mal Papa und ich mal Mama und wir sind jetzt Kinder, du bist jetzt mal Mama und du bist Papa, Vater, Mutter, Kind gespielt. Ne? Kennt ihr das vielleicht auch? Werner und ich, wir haben mit unserem Essen rumgeschweinigelt. Wir haben uns auf den Fußboden geworfen und gelegt. Und wir haben geschrien, haben gesagt, nein, das wollen wir jetzt nicht, wir haben keine Lust darauf. Und unsere Kinder waren zuerst mal diese Gesichter, vielleicht könnt ihr sie vorstellen, erst mal etwas irritiert. Dann fing sie an, ein bisschen zu lachen. Wir hatten uns aber abgesprochen, dass wir das ziemlich gut durchhalten wollten. Dann waren sie fassungslos und am Ende fing sie an, uns zu korrigieren. Und jetzt hört auf, und dann haben sie genau die Korrektur angewandt, wie wir die Korrektur bei ihnen angewandt haben, die gleichen Worte. Und am Ende waren sie kurz vorm Weinen. Ja, wir wussten, aber wir mussten das bis zu einem bestimmten Punkt durchhalten. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen jetzt Schluss. Und dann lachten sie. Sie haben was gelernt. Sie haben uns dann öfter mal gefragt, wenn ein Kind ungezogen war, sollen wir nicht mal wieder Rollentausch spielen, Vater, Mutter, Kind? Sie haben in uns etwas entdeckt, was etwas mit ihnen zu tun hatte. Und sie konnten etwas verändern. Ich habe Gott vor nicht allzu langer Zeit mal gefragt, ich gehe gern und rede mit Gott, wenn ich spazieren gehe. Wie geht es dir eigentlich im Moment mit mir? Oh. Da hatte ich gerade so eine Zeit gehabt, wo es mir nicht gut ging, wo ich auch die Beziehung mit ihm ein Stückchen vernachlässigt habe. wo ich gedacht habe, oh Mann, alles das, was ich wollte, habe ich nicht gemacht. Ich habe es auch nicht geschafft. Das war so, ich sage, Gott, ich mag das eigentlich nicht fragen, aber ich möchte dich einfach mal fragen, wie geht es dir denn mit mir im Moment? Und dann war es so, es war so, als wenn jemand neben mir stand und mir einfach so über die Wange strich und sagte, du, ich schaue jetzt nicht darauf, was nicht war. Ich kann dir die Situation und sollte dir die Situation jetzt nicht abnehmen. Aber ich gehe mit dir da durch. Ich bin an deiner Seite. Und ich bin einfach bei dir. Du bist nicht alleine und gehst nicht alleine durch diese Situation. Und es war etwas, wo ich fast damit gerechnet habe, dass eine Kritik kommt. Versteht ihr? Vielleicht gibt es auch mal Kritik, wenn wir Gott fragen. Aber dieses war so, das war so zart, es war so weich, es war so liebevoll. Und es hat mir so geholfen und ich war überrascht, dass er die Geduld mit mir nicht verloren hat. Warum hat er die Geduld mit mir nicht verloren? Weil er ein Mensch war wie wir alle. In Hebräer 2, Vers 17 können wir lesen, dass er Mensch wurde wie wir und dass er uns versteht in allem, was wir gerade durchleben. Deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden und vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Selbst für unsere Fehler steht er ein, weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist. Kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden? Wisst ihr, wir alle sind noch nicht fertig. Wir dürfen noch lernen. Und wie gut es ist, wenn wir uns der Erziehung Gottes stellen und nicht weglaufen vor dieser Erziehung. Ich möchte euch Mut machen, wir sind noch nicht am Ende. Aber was wäre es doch kostbar, wenn wir Beziehungen leben miteinander, auch als Gemeinde, wo ich dich fragen darf, Marlene, sag mal, wie geht es dir eigentlich im Moment mit mir? Und wenn du sagst, ja, irgendwo war jetzt die Predigt ein bisschen zu lang, ich konnte eigentlich nicht still sitzen. Und wenn ich das aushalten kann, versteht ihr? Ich sag mal, wenn wir ehrlich miteinander sein können und wir haben Freunde, wir haben Beziehungen, wo wir das fragen dürfen und wo Menschen uns eine Antwort geben und sagen, ja, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Uah, das ist nicht schön, mag man nicht gerne hören. Aber es hilft. Stellt euch vor, wie schön es ist, in einer Gemeinde zu sein, wo wir nicht uns verletzen und schlagen mit Worten. Das tun wir hier auch nicht. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber wo wir in liebevoller Weise uns einen Spiegel vorhalten können. Ist das nicht? Es ist traumhaft. Herr, und ich träume diesen Traum. Immer noch. Ich habe ihn immer geträumt. Und wir haben so viel von dem schon erlebt. Herr, wir haben so viel erlebt von deiner Güte. So viel von deiner liebevollen Erziehung erlebt. Ja, und wir haben auch so oft schon erlebt, dass wir Beziehung untereinander gelebt haben, wo so viel Ehrlichkeit war, so viel Aufrichtigkeit, so viel Liebe zueinander, dass ich das niemals missen möchte. Aber Herr, ich bete jetzt für all die, die auf dem Weg sind und wir sind alle auf dem Weg, dass wir jeden Tag neu die Bereitschaft haben, dich zu fragen, lieber Papi im Himmel, wie geht's dir heute mit mir? Gibt es da irgendwie etwas, was du mir sagen möchtest? Gibt es da irgendetwas? Ich danke dir, dass du mit mir durch jede Situation gehst. Halleluja. Danke, Vati. Und das möchte ich euch zusprechen, egal in welcher Situation ihr seid. Gott versteht euch. Aber er stellt dir auch manchmal eine unbequeme Frage. Wie geht's dir mit mir und wie geht's mir eigentlich mit dir? Amen.